ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Elena Radatz und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Antonetta Stefani. Hi Antonetta, schön, dass du mit mir diesen Podcast machst.
Hi Elena.
Ihr habt es ja schon am Titel erkennen können. Nicht nur sitzen heute ausschließlich Frauen im Studio, nein, wir wollen uns heute mit der weiblichen Kriminalität beschäftigen und der Frage, sind Frauen weniger kriminell als Männer? Wir schauen dafür jetzt nicht nur auf die polizeiliche Kriminalstatistik, sondern auch darauf, warum wir von Frauen auch heute noch doch eher das Bild des Opfers haben und eben nicht der Täterin. Liegt es vielleicht daran, dass Frauen einfach das weniger gewalttätige Geschlecht sind? Oder kann man das so pauschal nicht sagen? Und werden Frauen als Täterinnen anders beziehungsweise verurteilt vor Gericht, aber auch von der Allgemeinheit vielleicht?
Ein klassischer Fall gerade von so mordenden Frauen ist ja auch immer das Bild der Giftmörderin. Und dazu haben wir in der Recherche auch einen typischen Fall gefunden. Und zwar spielt der in Frankreich im Jahr 1840. Da hatte eine Frau, Marie Lafarge hieß die, ihren Mann mit Arsen vergiftet. Und ja, es war so, sie hat ihn vorher mehrmals um die Scheidung gebeten. Und damals musste der Mann der Scheidung eben zustimmen. Und das hat der Ehegatte hier verweigert. Damit gab es für die Frau dann rechtlich keinen Ausweg aus der Ehe.
Und sie hat ihn dann einfach kurzerhand vergiftet?
Genau, sie hat dann Arsen in der Apotheke besorgt, das ging damals einfach so, und hat ihm das dann verabreicht, er ist gestorben. Und der Prozess, der erhielt dann super viel Aufmerksamkeit in ganz Europa sogar, weil Marie Lafarge, die war schon vorbestraft, sie hatte schon mal was gestohlen vorher in ihrem Leben. Und diese kriminelle Frau, die faszinierte dann die Gesellschaft ziemlich. Und sie war außerdem auch nicht nur kriminell, sie war auch noch Schriftstellerin. Und damit war sie eben nicht so das typische Bild der klassischen Ehefrau damals.
Ich merke schon, das konnte die Gesellschaft damals wahrscheinlich einfach nicht akzeptieren.
Tatsächlich fand sie dann in der französischen Gesellschaft sehr viel Unterstützung. Verurteilt wurde sie aber trotzdem, also das Gericht hatte da kein Mitleid. Heinrich Heine, der den Prozess damals als Journalist verfolgt hat, den überzeugte das aber nicht. Der hat damals geschrieben, die arme Madame Lafarge, die ich sogar für unschuldig halte, und wäre sie schuldig, auf Ehr und Gewissen, ich würde sie freigesprochen haben. Selbst in diesem schlimmsten Fall sah ich in dem Mord des Lafarge nur einen Akt der Verzweiflung, die entsetzliche Notwehr einer unglücklichen Frau. Auch Heine hat es also der Frau nicht so richtig zugetraut, eine echte Mörderin zu sein und sozusagen irgendwie was Böses zu wollen.
Ehrlicherweise, wenn wir jetzt an die heutige Zeit denken, weit über 150 Jahre später, ist es ja immer noch ein bisschen so, dass man Frauen als Täterinnen, das sieht man nicht so oder man will es nicht wahrhaben oder Prozesse mit Täterinnen werden immer mit sehr großem Medieninteresse verfolgt.
Ja, voll.
Und deswegen haben wir uns auch gedacht, wir müssen uns mal damit beschäftigen. Um das vor allem beurteilen zu können, haben wir uns einige Gesprächspartnerinnen eingeladen, die sich mit diesem Thema straffällige Frauen ausführlich und aus unterschiedlichen Sichtweisen beschäftigt haben. Nämlich einerseits aus der juristisch-kriminologischen Sicht. Dazu sprechen wir später noch mit Professor Rita Haferkamp. Sie ist Volljuristin und Stiftungsprofessorin für Kriminalprävention und Risikomanagement an der Uni in Tübingen. Und wir wollen auch noch einen Blick einer Gerichtspsychiaterin kennenlernen. Jetzt aber würde ich sagen erstmal Hallo an Dr. Nicole Bögelein. Sie ist Diplomsoziologin und Kriminologin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln. Schön, dass Sie bei unserem Podcast dabei sind.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
In der Kriminalitätsstatistik sind Frauen ja viel weniger vertreten als Männer. Kann man also sagen, dass männliche Kriminelle der Standard sind?
Das kann man tatsächlich für das Hellfeld so sagen. Also ganz egal, wann Sie gucken, ob Sie sich jetzt Zahlen aus 1990, 2005 oder 2025 anschauen. Frauen sind im Hellfeld, also in der polizeilichen Kriminalstatistik, immer nur ungefähr ein Viertel der registrierten Tatverdächtigen. Drei Viertel der Tatverdächtigen sind tatsächlich männlich. Die polizeiliche Kriminalstatistik unterscheidet auch nur zwischen männlich und weiblich. Also andere Geschlechter werden da nicht abgebildet. Und insofern kann man mit dem Hellfeld tatsächlich sagen, dass Männer der Standardfall bei der Kriminalität sind und Frauen eher eine Ausnahme.
Sie haben ja jetzt schon das Hellfeld angesprochen, weil die Kriminalitätsstatistik, die bildet ja immer nur das ab, was wirklich durch Strafverfolgungsbehörden erfasst und ermittelt werden konnte. Und man spricht aber ja dann demgegenüber bei der Kriminalität immer vom Dunkelfeld, das nicht erfasst wurde. Also die Taten, die im Dunkeln geblieben sind. Und gibt es da auch Studien zu weiblicher Kriminalität? Und ergibt sich daraus vielleicht dann was anderes als aus der Kriminalitätsstatistik?
Ja, es gibt in Deutschland leider keine Dunkelfeldbefragung, die standardisiert wiederholt über einen repräsentativen Bevölkerungsdurchschnitt immer wieder gemacht wird. Das ist eins der großen Mankos, die wir KriminologInnen immer wieder bemängeln und uns auch wünschen würden. Es gibt aber schon vereinzelt Studien und vor allem bei Jugendlichen gibt es Studien, also Dunkelfeldbefragungen, wo man fragt, wurden sie im, dann nennt man einen gewissen Zeitraum, 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, Opfer einer bestimmten Tat oder haben sie selbst eine bestimmte Tat begangen, wurde die angezeigt, wurde die polizeilich entdeckt etc. Und darüber haben wir dann Erkenntnisse, wie es aussieht mit den nicht entdeckten Fällen. Und da gibt es tatsächlich auch einige Befunde über Frauen. Und während wir häufig sagen in der Kriminologie, dass das Hellfeld und das Dunkelfeld sich vermutlich stark unterscheiden, wir dafür auch Belege haben, ist es tatsächlich so, dass dieser Geschlechterunterschied zwischen Männern und Frauen auch im Dunkelfeld relativ ähnlich ist. Und zwar ist es so, dass bei den Bagatelldelikten, also Fahren ohne Fahrschein, Ladendiebstahl etc., da fallen Frauen noch ungefähr ähnlich oft auf wie Männer. Aber je schwerer die Kriminalität dann wird, umso seltener werden Frauen auch tatsächlich. Und man sieht quasi gar keine Frauen, die als Chronic Offenders, also über einen langen Zeitraum wiederholt straffällig werdende Menschen auffallen.
Könnte man denn jetzt sagen, wir sehen prinzipiell die Frau sehr häufig als Opfer oder in der Opferrolle, dass Frauen dann tendenziell viel seltener angezeigt werden, weil man sie einfach nicht so, ich sage jetzt mal pauschal, auf dem Schirm hat als Täterin?
Das ist eine Überlegung, die es tatsächlich gibt in der Kriminologie. Das kann man vielleicht unter dem Stichwort Ritterlichkeitsthese verhandeln. Die stammt aus den 50er Jahren, wo es so die Überlegung gab, ja, Frauen werden einfach ja dann so ein bisschen durchgewunken. Wenn die von der Polizei aufgehalten werden, irgendwie auffällig werden, dann lässt man das doch nochmal durchgehen, schreibt das nicht auf. Bei der Justiz werden Sachen eher eingestellt etc. Das hat diesen Geist der 50er Jahre, wo man auch von so einem rein männlich geprägten Justizapparat ausgegangen ist, wobei man natürlich sagen muss, dass Geschlechterrollenbilder ja nicht nur für Männer wirken, sondern auch für Frauen. Also auch Frauen können sich natürlich Frauen gegenüber nachlässiger verhalten. Wir haben dazu selber in Köln mal eine Studie gemacht und haben Fallvignetten für kleinere Delikte, Fahren ohne Fahrschein, Ladendiebstahl gemacht. Und da haben wir keinen Anzeigeunterschied in Bezug auf das Geschlecht festgestellt. Also bei den leichteren Delikten zumindest kann man nicht davon ausgehen, dass Frauen seltener angezeigt werden. Bei den schwereren Delikten ist das so die Frage. Ist es tatsächlich etwas, was man nicht sieht, wo es so einen weißen Fleck gibt, wo man einfach nicht sich bewusst ist, dass das auch der Fall sein könnte? Die Diskussion gibt es immer wieder oder die Frage zumindest, ob es ja in so Care-Bereichen, also wo Frauen Sorgearbeit gegenüber kleinen Kindern oder auch älteren Menschen leisten, ob es da vielleicht verdeckte Gewalttaten gibt, die dann einfach nicht entdeckt werden. Es sind tatsächlich Vermutungen, so richtig belastbare Zahlen gibt es dazu nicht. Wenn man im Hellfeld sich ansieht, wo Frauen überdurchschnittlich häufig als Täterin auftauchen, dann sieht man, dass es tatsächlich in Bereichen ist, wo sie ja in ihrer Rolle als Fürsorgende, als Mutter auftreten, also so bestimmte Gewaltdelikte gegenüber Kindern und Schutzbefohlenen. Da sind Frauen im Vergleich zu ihrem geringeren Auftreten an der Kriminalität dann etwas häufiger vertreten.
Ein anderer Punkt, den ich immer mal wieder gelesen habe, so als Erklärungsansatz, sind auch immer wieder biologische Gründe. Also immer wieder wird zum Beispiel so das Testosteron bei Männern als Grund für höhere Gewalttätigkeit angeführt. Würden Sie sagen, ist da was dran?
Diese Studien gibt es, die haben allerdings ein methodisches Problem tatsächlich. Die meisten Studien, die davon ausgehen, dass Testosteron ein relevantes Hormon ist und dass es bei Männern eher zu Aggressivität und Gewalt führt, sind an rein männlichen Stichproben durchgeführt worden. Insofern können die gar nicht sagen, ist es denn bei Frauen anders. Es gibt eine Studie, die sich angesehen hat, wie die Testosteronwerte sind bei Inhaftierten Gewalttäterinnen und Tätern, also beiden Geschlechtern. Da hat man gesehen, dass bei beiden Geschlechtern tatsächlich das Testosteron erhöht ist, was zumindest ein Hinweis darauf ist, dass es für beide Geschlechter eine Rolle zu spielen scheint und Männer das jetzt erstmal nicht für sich abonniert haben, wenn ich das mal so sagen darf. Und bei Studien mit Menschen, die der Durchschnittsbevölkerung angehören und jetzt nicht wegen Gewaltkriminalität auffällig geworden sind, da hat man gesehen, dass Testosteron bei Männern dafür sorgt, dass sie eher so ein dominantes Verhalten aufweisen, also auch so eine gewisse Wettbewerbsorientierung, und Frauen, die Testosteron aufweisen, eher ein fürsorgliches Verhalten zeigen. Also man sieht, das Bild ist sehr uneinheitlich und man kann tatsächlich Stand der heutigen Wissenschaft nicht sagen, dass Verhalten allein durch Hormone bedingt wird. Auch allein schon deshalb, weil ja der Hormonhaushalt jetzt auch nichts ist, was über den Lebensverlauf gleich ist oder ja auch nur über bestimmte Zeitspannen. Das verändert sich, und die Annahme, dass Verhalten rein durch biologische Faktoren bedingt ist, ist einfach zu kurz gegriffen. Da spielen so viele Dinge rein. Also wie wird man sozialisiert? Wie ist der Umgang mit der Familie? Hat man selbst Gewalt erlebt? In was für einem Freundinnenkreis ist man unterwegs? Man weiß, dass ein großer Einflussfaktor zum Beispiel auf die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen das ist, ob sie 5 oder mehr Peers haben, die auch sich nonkonform verhalten. Also all solche Faktoren spielen eine große Rolle, und sich dann irgendwie darauf zurückzuziehen, dass es eben die Biologie wäre, das wäre zu kurz gegriffen.
Wird es denn bei Männern, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich so ein bisschen erwartet und damit vielleicht auch legitimiert, dass man als Mann gewalttätiger ist, als jetzt Frauen es sind?
Tatsächlich gibt es in der Forschung zumindest Studien darüber, dass schon von sehr früher Kindheit an, sobald das Geschlecht bekannt ist, tatsächlich dann auch schon im Bauch, das Verhalten gegenüber Mädchen und Jungen anders ist. Also das Umfeld da so ein bisschen anders mit umgeht. Es gibt Hinweise darauf, dass man bei Jungs eher sagt, naja, die müssen sich ein bisschen raufen, die müssen ein bisschen sich ausprobieren. Gewalt gehört auch irgendwie dazu. Und bei Mädchen legt man viel mehr Wert auf konformes Verhalten, auf artig sein etc. Und wenn man dem natürlich von Moment null an ausgesetzt ist, dann manifestiert sich das irgendwie im Verhalten und zeigt sich da natürlich auch. Und das, was Sie ansprechen, ist die Frage, inwiefern ist vielleicht auch Gewalt etwas, was Männern mehr bringt als Frauen. Und tatsächlich ist es so, wenn eine Frau Gewalt ausübt, dann fällt sie gewissermaßen aus der Rolle. Also das ist nicht das, was sie tun sollte. Und damit wird sie erstmal jetzt da keinen großen Applaus dafür ernten. Sie wird vermutlich erstmal Stirnrunzeln ernten. Man wird sie als komisch ansehen etc. Wohingegen bei Männern es in einem gewissen Rahmen auch zu einer gewissen hegemonialen Männlichkeit, so bezeichnet man das in der Forschung, gehört, dass man eben auch Gewalt einsetzt und sich in bestimmten Fällen eben durchsetzen muss und in bestimmten Fällen auch mal stark sein muss. Insofern sind sozusagen die Belohnungen, die man durch gewalttätiges Verhalten bekommt, bei Männern und Frauen ganz unterschiedlich.
Ja, mega spannend. Kommen wir aber nochmal zurück so ein bisschen zur Statistik. Wenn wir uns jetzt so einzelne Straftaten anschauen, ändert sich da das Geschlechterverhältnis vielleicht? Also gibt es irgendwie Straftaten, die Frauen eher begehen als Männer und andersrum?
Also tatsächlich, Gewaltdelikte sind etwas, die vor allem durch Männer verübt werden. Das ist im Hellfeld und im Dunkelfeld ganz ähnlich. Und da sehen wir auch keine großen Veränderungen. Wobei, das gilt nicht für die allerjüngste Zeit. Wir sehen, dass tatsächlich in den letzten Jahren Mädchen bei gewalttätigem Verhalten in Dunkelfeldbefragungen, sowohl bei SchülerInnenbefragungen in Niedersachsen als auch in Nordrhein-Westfalen, das sind zwei sehr große repräsentative Befragungen, zugelegt haben. Also Mädchen sind jetzt stärker an Gewalthandeln beteiligt als früher. Und die Erklärungen, die sich die Forschung dazu macht, sind noch etwas uneinheitlich. Man könnte davon ausgehen, dass es auch zu einem gewissen Grad mit einer Emanzipation zu tun hat. Also eben auch Frauen jetzt sich so verhalten können, dass sie laut sind, dass sie Dinge einfordern und dann im Zweifelsfall das vielleicht auch mit Gewalt tun. Man könnte es auch so erklären, dass Mädchen nicht mehr so viel beschützt werden von der informellen Sozialkontrolle, also von den Eltern nicht mehr so viel überall hingefahren werden oder mehr Zeit zu Hause verbringen müssen, sondern sich vielleicht auch mehr draußen im normalen Umfeld in Anführungszeichen oder in einem Umfeld von Gleichaltrigen ohne elterliche Kontrolle aufhalten. Im Hellfeld sieht man des Weiteren, dass es gerade in den Bereichen, in denen Frauen mit Kindern oder Menschen, die sie pflegen, zu tun haben. Sie etwas häufiger auftreten, auch im Bereich der illegalen Prostitution treten sie häufiger auf. Also das sind tatsächlich so Delikte, wo man auch eine gewisse soziale Form von Geschlechterrollen nochmal sieht, in denen Frauen im Hellfeld häufiger registriert werden.
Wenn wir uns jetzt explizit die Tötungsdelikte anschauen, also ich denke an Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge, also die schweren Kapitalverbrechen, da machen Frauen ja tatsächlich einen sehr geringen prozentualen Anteil aus. Korrigieren Sie mich, wenn es nicht richtig ist. Ich habe gelesen, so circa 12%. Bleiben denn weibliche Tötungsdelikte vielleicht deswegen auch eher unentdeckt, weil Frauen anders töten, vielleicht nicht so gewalttätig wie Männer?
Das ist so eine These, die es immer wieder gibt, die allerdings gerade in der Rechtswissenschaft auch andersrum diskutiert wird, nämlich die Frage, inwiefern vielleicht Frauen, weil sie körperlich unterlegen sind und in einem Fall, wo sie sich gegen jemanden wehren, der sie vielleicht jahrelang in einer missbräuchlichen Beziehung gehalten hat und auch häusliche Gewalt ausgeübt hat, nur dann, ja, ich sage jetzt mal, töten können, sich dem nur entledigen können, ist sicherlich ein falscher Ausdruck, dass sie dann, weil sie körperlich unterlegen sind, eben auch dazu greifen müssen, dass sie vielleicht im Schlaf jemanden überfallen oder sich eines Messers bedienen oder Ähnlichen und dadurch sehr viel schneller die Mordmerkmale, Heimtücke etc. erfüllt sind, sodass eigentlich die Delikte von Frauen hier tendenziell sogar schwerer eingeordnet würden als von Männern. Es gibt eine Studie in Berlin, die vergleicht die Delikte zwischen Männern und Frauen. Da sind Frauen jetzt nicht durch ganz andere Formen der Tötungshandlung auffällig. Also tatsächlich ist es da relativ ähnlich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir über den Bereich Mord sprechen, wir auch nochmal darüber sprechen müssen, dass gerade in dem Bereich Frauen sehr viel häufiger als Männer auch als Opfer von Beziehungen auftreten. Also Stichwort Femizide. Frauen, die durch Partner oder Ex-Partner dann häufig im Rahmen einer Trennungssituation getötet werden, aufgrund dessen, dass sie eine Frau sind, weil sie sich getrennt haben, weil diese Kränkung nicht ertragen werden kann. Und das ist etwas, was doch auch etwas ist, was eben zur zweiten Seite der Medaille gehört, wenn man sich mit Frauen und Kriminalität beschäftigt, dass Frauen sowohl im Hellfeld als auch im Dunkelfeld eben sehr viel häufiger Opfer gerade ihrer eigentlich liebsten Menschen werden, gerade im häuslichen Umfeld, im sozialen Nahraum tatsächlich durchaus damit rechnen müssen, eben auch Gewalt zu erleben. Und das ist, glaube ich, etwas, was man in dem Kontext nicht vergessen darf.
Vielleicht noch so ein bisschen abschließend, was kann man noch irgendwie über Criminal Women sagen? Also ein wichtiger Aspekt bei Straftaten ist ja auch immer die Frage so der Rückfälligkeit der TäterInnen. Wie sieht es denn da bei Frauen aus? Und ansonsten haben Sie noch weitere Aspekte, auf die Sie uns hinweisen wollen, freuen wir uns auch gerne.
Frauen zeichnen sich tatsächlich dadurch aus, dass sie tendenziell sich eher regelkonform verhalten, wenn man das jetzt mal so ganz allgemein sagt. Das heißt, sowohl bei der Tilgung von Strafen, also wenn es darum geht, Geldstrafen zu bezahlen, sind sie sehr viel zuverlässiger als Männer. Und auch wenn wir uns Rückfallstatistiken ansehen, ist auch das Geschlecht Frau ein Schutzfaktor. Das heißt, Frauen werden seltener rückfällig, wenn sie mit Kriminalität einmal aufgefallen wird und man sich das dann über längere Zeitraum hinweg ansieht. Also so in gewisser Form kann man tatsächlich sagen, so wie die Geschlechterordnung im Moment ist, scheint sie tatsächlich in Anführungszeichen ein Schutzfaktor dafür zu sein, dass Frauen eben nicht so sehr mit Kriminalität als Täterinnen in Erscheinung treten.
Aber was uns tatsächlich noch interessiert, wir sind bei unserer Recherche so ein bisschen, hatten wir das Gefühl, dass es doch, was die Forschung zum Thema kriminelle Frauen angeht, ein wenig dünn ist, was man finden kann. Sehen Sie das auch so? Sehen Sie da Bedarf für mehr Forschung? Oder hat sich das gegebenenfalls über die Jahre gewandelt? Also das Thema kriminelle Frauen, dass die Kriminologie sich damit nicht wirklich ausreichend befasst?
Also mehr Forschung ist immer besser, würde ich jetzt als Forscherin sagen. Themen sind nie erschöpfend behandelt. Es gibt immer so viele Aspekte, die man sich noch dazu ansehen kann. Es gibt tatsächlich in diesen Dunkelfeldbefragungen ist immer das Geschlecht ein Faktor. Also man guckt sich immer die Sachen auch an, wie haben Frauen anders geantwortet als Männer. Ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist, sich nicht immer nur vom Aspekt Geschlecht leiten zu lassen, sondern eben auch zu schauen, was sind für andere Faktoren da, die vielleicht eine Rolle spielen, die vielleicht vom Thema Geschlecht erstmal verdeckt werden. Also eben das Gewalterleben in der Kindheit oder die Sozialisation, der Umgang in der Erziehung, das Freizeitverhalten etc. Also insofern, wir lernen aus ganz vielen Studien, die sich jetzt nicht direkt mit Kriminalität beschäftigen, aber eben auch etwas darüber, wie Frauen und Männer eine andere Position in der Welt einnehmen und wie das dann vielleicht auch auf Kriminalität zurückzuführen ist. Und wenn Sie jetzt fragen, warum die Kriminologie nicht so viel mit straffälligen Frauen forscht, dann hat es sicherlich nicht zuletzt damit zu tun, dass die Kriminologie ganz häufig in ihren Studien als Zugang auch Menschen nimmt, die verurteilt sind, also häufig auch in Gefängnissen Befragungen macht. Und nur 5% der inhaftierten Menschen in Deutschland sind Frauen. Insofern ist da auch der Zugang einfach relativ schwierig. Also hat das auch forschungspragmatische Gründe, glaube ich, dass man da nicht so ein großes Augenmerk drauf hat. Insofern ja, mehr Forschung sicher, aber vielleicht auch nicht nur in so einem binären Geschlechterdenken, sondern auch tatsächlich nochmal zu fragen, was sind für Rollen und Zuschreibungen, die dahinter stecken und wie zeigt sich diese Zuschreibung besonders im Zusammenhang zwischen Kriminalität und Frausein?
Vielen lieben Dank, das war doch ein wunderbares Schlusswort.
Ich bedanke mich, wiederhören.
Frau Dr. Bögelein ist Diplom-Soziologin. Sie forscht an der Uni zu Köln unter anderem zu straffälligen Frauen. Du, Antonetta, du hast aber auch mit der Kriminologin und Volljuristin Professor Dr. Haferkamp gesprochen. Die ist an der Uni Tübingen und ist da Stiftungsprofessorin für Kriminalprävention und Risikomanagement. Dabei ging es allerdings hauptsächlich um den Aspekt der Frau als Mörderin bzw. Totschlägerin der gewalttätigen Frau. Und dann hören wir doch mal rein in ein Gespräch.
Hallo Frau Professorin Haferkamp, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch und begrüße Sie ganz herzlich.
Steigen wir doch vielleicht einfach mal mit ein paar harten Fakten ein zum Thema, also mit ein paar Zahlen aus der aktuellen polizeilichen Kriminalitätsstatistik, kurz PKS. Wie hoch ist denn da laut PKS der Anteil an von Frauen begangenen Kapitalverbrechen, also Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge?
Also der Anteil der tatverdächtigen Frauen belief sich laut PKS 2024 auf gut 16% bei Straftaten gegen das Leben sowie Körperverletzung mit Todesfolge. Die Körperverletzung mit Todesfolge ist nicht in den Straftaten gegen das Leben enthalten, sondern unter den Körperverletzungen aufgeführt, sodass ich die dazu addiert habe.
Kann man jetzt insgesamt so sagen, dass Frauen statistisch seltener Gewaltdelikte begehen nach der Statistik?
Das in jedem Fall, ja.
Okay, also weniger als Männer im Vergleich dazu.
Deutlich.
Okay, wenn wir jetzt also nochmal zurück zu den Zahlen sehen, dass Frauen insbesondere viel seltener morden, habe ich mich im Anschluss dann auch noch gefragt, tun sie das eigentlich auch irgendwie anders?
Ja. Das ist wichtig, wenn wir uns die polizeiliche Kriminalstatistik anschauen. Das ist auch meines Erachtens nochmal entscheidend. Da müssen wir darauf achten, dass es sich hier um weibliche Tatverdächtige handelt. Also hier gibt es noch kein Urteil. Die PKS gibt nur das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen wieder. Mhm. Aber wie das Strafgericht letztendlich entscheidet, das wissen wir an dieser Stelle nicht, ob die Frau tatsächlich wegen Mordes verurteilt wird. Aber Sie haben ja erstmal gefragt, wie morden denn Frauen? Ja, denken Sie einfach mal daran nach, wie sieht es aus? Gibt es Amokläuferin, Raubmörderin, Massenmörderin, Serientäterin? Eher wenig, bis gar keine. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, dass es eine Ausnahme gibt und das stellt die Tötung von Patientinnen und Patienten dar. Ins Hellfeld geraten wenige Fälle und das Dunkelfeld ist hier weitgehend unbekannt. In den Medien werden Krankenschwestern oder Altenpflegerinnen, die Patientinnen und Patienten töten, als sogenannte Todesengel bezeichnet. Mitunter sprechen diese Täterinnen von Mitleid mit den vermeintlich unheilbaren und übermäßig leidenden Kranken und Pflegebedürftigen als Mordmotiv. Jedoch besteht zwischen der Täterin und dem Opfer meistens gar keine engere emotionale Beziehung. Vielfach handelt es sich bei Morden von Frauen um Beziehungsgewalt, aber auch bei Männern. Die Gewalt richtet sich gegen den Partner, auch gegen die eigenen Kinder. Im Unterschied zu den Männern ist die Motivlage bei Partnertötenden eine andere. Also einfach gesprochen, Frauen morden, um von ihrem Partner loszukommen. Und Männer morden, weil sie nicht verlassen werden wollen oder von der Frau verlassen worden zu sein, nicht akzeptieren. Der zurzeit stark diskutierte Femizid von Männern, also der Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, ist umgekehrt in Bezug auf Männer bislang nicht bekannt. Frauen töten auch anders als Männer, weil Männer in der Regel körperlich stärker sind. Deswegen töten Frauen nicht durch Erdrosseln oder Erwürgen.
Dazu ist mir auch in der Vorbereitung eingefallen, so eine typische Konstellation, die man ja auch schon in der Uni irgendwie gelernt hat, also die Haustyrannenfälle. Also eine Frau tötet eben ihren Ehemann im Schlaf, nachdem er sie jahrelang misshandelt hat. Und da steht ja dann vor allem eben auch dieses Mordmerkmal der Heimtücke im Raum. Und vor allem wegen solcher Fälle wird dann ja teilweise auch davon gesprochen, dass Heimtücke so das typische Mordmerkmal der Frauen ist. Und da habe ich mich gefragt, kann man das so pauschal aber überhaupt sagen? Und noch eine Anschlussfrage dazu vielleicht, benötigt das Strafrecht für diese Fälle möglicherweise eine Reform?
Wie ich bereits erwähnt habe, ist eine Frau einem Mann in der Regel körperlich unterlegen. Bei Haustyrannenfällen handelt es sich also um Konstellationen, in denen der Ehemann die Ehefrau seit Jahren misshandelt und die Ehefrau keinen anderen Ausweg sieht, diesem Martyrium durch Tötung ihres Ehemannes zu entkommen. Da sie körperlich schwächer ist, kann sie sich nicht auf eine direkte offene Konfrontation einlassen. Sie tötet dann ihren Ehemann, wenn er damit nicht rechnet, also im Schlaf. Die Tötung im Schlaf wiederum erfüllt das Mordmerkmal der Heimtücke. Danach ist der Ehemann im Schlaf arg und wehrlos und erwartet keinen Angriff auf sich, sonst wäre er nicht eingeschlafen. Er nimmt also die Arglosigkeit mit in den Schlaf. Die Frau nutzt dann diese Arg- und Wehrlosigkeit bewusst zur Tötung aus, was sie auch will. Kommen wir nun zur Reform. Die Wissenschaft ist sich seit Jahrzehnten zumindest darüber einig, dass die Tötungsdelikte reformbedürftig sind. Zu einer Reform ist es bislang allerdings nicht gekommen, obwohl es immer wieder Reforminitiativen gab. Zuletzt in der Politik im März 2016 mit einem Referentenentwurf des Justizbundesministeriums zur Reform der Tötungsdelikte. Nach diesem Entwurf sollten die Mordmerkmale neu strukturiert werden. Vor allem auch das Merkmal der Heimtürke. Hier ging es ebenso um die Haustyrannenfälle, die nicht mehr zwingend als Mord eingeordnet werden sollten. Allerdings ist bislang nichts passiert.
Okay, dann warten wir mal weiter ab, ob da vielleicht in den nächsten Jahren was kommt. Kommen wir nochmal zurück so zu gewalttätigen Frauen im Allgemeinen. Gibt es allgemeingültige Erklärungsansätze dafür, warum Frauen gewalttätig werden, töten oder sogar morden?
Also da müssen wir uns die Risikofaktoren anschauen und insbesondere im Bereich der Familie. Die Familie ist ja nun mal die primäre Sozialisationsinstanz für Kinder und heranwachsende Menschen. Und das gilt dann bezüglich der zeitlichen Einwirkung im Entwicklungsverlauf als auch hinsichtlich ihrer Intensität. Da ist es eben wichtig, dass wir hier die Eltern-Kind-Bindung anschauen und das Erziehungsverhalten der Eltern. Und die können eben einerseits viel Ressourcen für die kindliche Entwicklung bieten und andererseits viele Risiken, die sich negativ auswirken. Und da geht es dann insbesondere um die Effekte von familiärer Gewalt auf die Persönlichkeitsstruktur. Und da stellt sich auch die Frage, inwiefern sozusagen am gewalttätigen Modell gelernt wird von den Kindern. Und da gibt es sozusagen erstmal so drei mögliche Reaktionen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Kinder, die selbst Gewalt erfahren haben oder gesehen haben, beobachtet haben, Gewalt anzuwenden. Erstens geht es um die Persönlichkeitsstruktur und die soziale Informationsverarbeitung, die sich entsprechend entwickelt. Zweitens besteht ein Mangel an positiven und gewaltlosen Bewältigungs- und Konfliktlösungsstrategien. Und drittens wird Gewalt als legitimes Mittel angesehen. Wenn wir uns jetzt Studien anschauen, dann zeigen die Ergebnisse, dass gewalttätige Frauen in der Regel selbst häusliche Gewalt erfahren haben oder mit ansehen mussten. Und dies betrifft insbesondere Mehrfachtäterinnen, dass sie eben selber besonders stark von häuslicher Gewalt betroffen waren oder diese beobachtet hatten. Es gibt aber noch weitere Risikofaktoren, die ich eben schon angedeutet habe, wenn es um das Erziehungsverhalten und die Eltern-Kind-Bindung geht, also inkonsistente Erziehung, familiäre Disharmonie und dann im schlimmsten Falle Heimunterbringung oder in anderen Schutzeinrichtungen. Hinzu kommen Schulschwänzen, Rauschmittelkonsum, ein chaotisches Freizeitverhalten. Weitere Risikofaktoren sind der frühe Beginn mit Straftaten sowie das Aufwachsen in einer schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Situation. Und in diesem Kontext empfinden dann die jungen Frauen Gewalt als einfach verfügbares Mittel, mit dem sie handeln können und sich durchsetzen können. Und für sie ist Gewalt dann normal.
Spannend. Wir sehen also, es gibt insgesamt schon gewalttätige Frauen, weniger als Männer, aber es gibt sie. Warum haben wir trotzdem von Frauen im Allgemeinen das Bild des Opfers und nur ganz selten das der Täterin?
Da komme ich wieder auf die Rollen von Mann und Frau zurück. Die gewalttätige Frau verstößt einmal gegen das Strafgesetzbuch und zweitens gegen das traditionelle Rollenverständnis. Also die Abweichung von der Abweichung. Entsprechend dem traditionellen Rollenverständnis ist der Mann aktiv und somit eher Täter. Dagegen ist die Frau passiv, also erduldend und somit Opfer. Weiter zugespitzt gibt es das sogenannte ideale Opfer. In der Kriminologie gibt es ein bekanntes Beispiel zum idealen Opfer. Danach kümmert sich eine kleine alte Dame um ihre kranke Schwester und macht sich tagsüber auf den Heimweg. Auf dem Heimweg überfällt sie ein großer Mann, er schlägt sie nieder, entwendet ihr die Handtasche, um mit dem darin enthaltenen Geld Alkohol oder Drogen zu kaufen. Und hieraus lassen sich 5 Kriterien für das ideale Opfer ermitteln. Erstens, das Opfer ist schwach, deshalb kommen hier vor allem Kranke, alte, sehr junge, aber auch weibliche Personen in Betracht. Zweitens, das Opfer hat sich wie hier sozial anerkannt engagiert, die kranke Schwester. Drittens, das Opfer trifft keine Schuld, dass es sich an diesem Ort aufgehalten hat. Es war tagsüber unterwegs. Viertens, der Täter ist groß und böse. Und fünftens, der Täter ist unbekannt, hat also keine persönliche Beziehung zum Opfer.
Nochmal zurück zu dem Begriff, den Sie jetzt schon zweimal ja genutzt haben, die Abweichung von der Abweichung. Verstehe ich das richtig, dass dann die erste Abweichung wäre, dass ich eben abweiche, indem ich eine Straftat begehe? Und die zweite Abweichung wäre dann, dass ich als Frau dann nochmal abweiche vom typischen Täterbild des männlichen Täters eben?
Also die Abweichung von der Abweichung, Abweichung vom traditionellen Rollenverständnis von der Gewalttat.
Okay, danke. Ja, kann man vielleicht auch sagen, dass Frauen oft unterschätzt werden? Also zum Beispiel im Hinblick darauf, dass sie durchaus kaltblütig morden können, aber wir das eben vielleicht gar nicht so sehen wollen auch manchmal?
Also wenn wir die Gewalttätigkeit von Frauen anschauen, dann unterscheidet sich ihr gewalttätiges Handeln erstmal nicht vom männlichen Geschlecht. Wenn wir uns Interviews anschauen, dann ergibt sich daraus, dass sich junge Frauen in gewaltbereiten Jugendgruppen nicht in einer Nebenrolle sehen. Aus der Rechtsextremismusforschung, das ist auch ganz interessant, stammt die lange Zeit vorherrschende These, dass weibliche Gruppenmitglieder nicht selbst Gewalt ausüben, sondern diese den männlichen Gruppenmitgliedern zuweisen und überlassen. Aber diese These ist mittlerweile widerlegt. In Interviews machen junge gewalttätige Frauen deutlich, dass Gewaltbereitschaft und Gewaltausübung zu ihrem Weiblichkeitskonzept gehören kann. Und ihre Gewalttätigkeit gilt sozusagen als Ausdruck ihrer Neupositionierung im Geschlechterverhältnis. Allerdings dürfen wir das nicht mit einem feministischen Weiblichkeitsideal verwechseln. Vielmehr vertreten diese gewalttätigen jungen Frauen oft traditionelle Geschlechtervorstellungen. Wie ist das Verhältnis innerhalb von Jugendgruppen? In empirischen Studien zeigt sich, dass junge Frauen und Männer sich in ihrer Gewaltbereitschaft gegenseitig akzeptieren, aber, und das ist wieder interessant, weibliche Mitglieder nicht gleichermaßen anerkannt sind. Damit scheint weibliche Gewalttätigkeit nach wie vor der herkömmlichen Geschlechterordnung zu widersprechen.
Und eine abschließende Frage hätte ich dann noch. Straffällige Frauen und Mädchen spielen in der kriminologischen Diskussion ja eine eher untergeordnete Rolle, also so jedenfalls mein Empfinden im Vorfeld der Recherche zu diesem Podcast. Liegt das nur daran, dass Frauen laut Kriminalitätsstatistik weniger schwere Straftaten, also Kapitalverbrechen, verüben? Oder gibt es da noch eine andere Erklärung dazu?
Also die klare männliche Dominanz bei Straffälligkeit ist die wesentliche Erklärung dafür, dass weibliche Kriminalität eine untergeordnete Bedeutung in der kriminologischen Forschung hat. Weibliche Kriminalität ist qualitativ und quantitativ geringer ausgeprägt als bei Männern, also von der Schwere und den Zahlen deutlich geringer. Entsprechend dem sogenannten Trichtermodell in der Kriminologie, also von der Erfassung in der polizeilichen Kriminalstatistik bis zum Strafvollzug, verringert sich der Anteil von Frauen im Strafverfahren von Stufe zu Stufe. Schauen wir uns das mal an. Machen weibliche Tatverdächtige nach der PKS noch etwa ein Viertel aller Tatverdächtigen aus, so liegt ihr Anteil im Strafvollzug bei gut 5%. Und angesichts dieses Ungleichgewichts verwundert es nicht, dass sich der Begriff der Frauenkriminalität herausgebildet hat und für Männer der Begriff Kriminalität verwendet wird. Entsprechend ist Kriminalität männlich assoziiert. In der Forschung über straffällige Frauen geht es meist um die besondere Struktur weiblicher Kriminalität und deren Ursachen. Frauenkriminalität findet also in der Kriminologie Beachtung, doch gibt es im Vergleich zu straffälligen Männern nur wenig empirische Studien zu straffälligen Frauen.
Ja, vielen Dank dann für das spannende Interview. Habe ich einiges Neues gelernt auf jeden Fall.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Tschüss.
Nochmal danke an Frau Professor Haferkamp, mit der du gesprochen hast, Antonetta. Ich habe in der Zwischenzeit ein Gespräch geführt mit Frau Dr. Hanna Ziegert. Sie ist Gerichtspsychiaterin und kann uns die Rolle der kriminellen Frauen nochmal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten. Frau Dr. Ziegert, Sie sind Gerichtspsychiaterin, werden also vom Gericht bestellt, um die mutmaßlichen Täter Ihnen zu begutachten, auch im Hinblick auf die Frage der Schuldfähigkeit bzw. Zurechnungsfähigkeit. Verhalten sich Frauen und Männer denn unterschiedlich in einer Gutachtensituation oder kann man da zwischen den Geschlechtern keinen Unterschied erkennen, sondern nur zwischen den einzelnen Menschen?
Es gibt dementsprechenden Unterschied, als Frauen sich mit weiblichen Gutachtern vielleicht etwas schwerer tun und mehr männlichen Gutachter im Allgemeinen bevorzugen. Und vice versa. Auch Frauen tun sich bei männlichen Tätern zum Teil leichter. Also gegengeschlechtliche Situation, Gesprächssituation ist teilweise leichter. Ansonsten steht die Individualität eines Menschen und eines in Anführungsstrichen Täters im Vordergrund bei einer Gesprächssituation und ist dementsprechend auch unterschiedlich.
Gibt es denn, würden Sie sagen, wiederkehrende Gründe, Motive, warum Frauen schwere Gewaltverbrechen begehen, also explizit töten oder sogar morden?
Die Fälle, die ich kenne, und es sind seit 1981 nun doch eine ganze Menge, da dreht es sich meist um Beziehungstaten, also Partner. Es dreht sich um Rivalität, also die Nebenbuhlerin wird attackiert. Und es dreht sich um Taten gegen Kinder. Sei es unter der Geburt Kindstötung, sei es eine spätere Misshandlung und Kindstötung. Das sind eigentlich die hauptsächlichen Kontexte.
Jetzt sagen Sie, es gibt kein Verbrechen, keine Straftat ohne eine Vorgeschichte. Wie meinen Sie das?
Für mich ist eine Straftat das Ergebnis einer Biografie, das Ergebnis von vielleicht genetischer Disposition, von Versorgung durch die frühen Bezugspersonen und von weiteren Lebenserfahrungen. Das ist das Ergebnis meiner Erfahrung.
Kann man, wir sprechen ja jetzt in unserem Podcast über kriminelle Frauen, gibt es da bestimmte Vorgeschichten, Biografien, die dazu führen, dass Frauen später straffällig werden?
Naja, das sind häufig verschiedenste Benachteiligungen, sei es Herkunft aus einer bestimmten Schicht mit weniger Bildungsangeboten, sei es psychische Verletzungen durch die Familie, durch Mütter. Aber die Gründe sind eigentlich ganz ähnlich wie bei Männern. Da ist kein Unterschied. Es geht viel um Verlusterfahrungen, Kränkungserfahrungen, Zurückweisungen. Das sind so die Hauptgründe, weswegen manche Menschen, aber wie gesagt, wahrlich nicht alle, manche Menschen mit Delinquenz reagieren.
Jetzt sprechen wir ja über kriminelle Frauen. Sie haben allerdings oder vertreten, sage ich jetzt mal, doch den Recht aus meiner Sicht zumindest streitbaren Ansatz, dass gerade Mütter, also Frauen, eine wesentliche Rolle dabei spielen, wenn deren auch männliche Kinder später Straftäter werden. Wie meinen Sie das genau?
Ich meine es, dass die Mütter die Verantwortung tragen für spätere Straffälligkeit, sei es von Frauen, sei es von Männern. Im Rahmen der Begutachtung seit 1980 etwa lässt sich ganz viel zurückführen auf Mütter, die nicht schützen, Mütter, die ihrerseits erheblich misshandeln, aber halt sei es physisch, sei es psychisch misshandeln. Das ist etwas, was dann eine Täterin, ein Täter mir berichtet im Rahmen der Exploration, die aber weniger auffallen wie ein Mann, der im Außen schlägert. Und die Frau tut's halt quasi in der Familie. Ich kenne auch Mütter, die dem Jungen, den Freund, von dem sie irgendwo kennengelernt hat, ins Kinderschlafzimmer gelegt hat, der dann den Jungen sexuell missbraucht hat. Also da sind Konstellationen. Diese ganzen Missbrauchsgeschichten, die man aus der Presse kennt, es gibt keine Konstellation, wo nicht letztendlich eine Mutter nicht geschützt hat oder ihrerseits, viele haben mir erzählt, Vater hat geschlagen, Eltern haben sich getrennt und dann hat Mutter weitergeschlagen. Also sie kommen um die Rolle, um die Aufgabe, um die Verantwortung einer Mutter bei nahezu sämtlichen Straftaten nicht drumherum.
Aber könnte man nicht sagen, das ist multifaktoriell, also hat nicht auch ein, wie Sie es gerade sagten, ein Vater, der zuschlägt, ein Vater, der die Mutter missbraucht, vielleicht allgemein Gewalterfahrung in der Kindheit auch einen erheblichen Einfluss auf die spätere mögliche Delinquenz eines Kindes, einer erwachsenen Person?
Ja, natürlich kann ein Vater dann schützen, wenn es die Mutter nicht tut.
Warum soll es Ihrer Ansicht nach immer die Mutter sein, welche das schlechte Vorbild ist? Also jetzt mal ganz zugespitzt gesagt.
Es geht nicht um schlechtes Vorbild, es geht darum, ob eine Mutter schützt zum einen und ob sie andererseits ihrerseits destruktiv agiert und schädigt zum zweiten, weil die Mutter die primäre Bezugsperson ist. Ich habe ganz viele Fälle, wo Frauen arbeiten, die Väter inzwischen die Kinder versorgen und trotzdem bleibt die Mutter die primäre Bezugsperson fürs Kind. Wenn Mutter nach Hause kommt, zählt nur noch Mutter und nicht mehr der Vater. Wir sind nun mal die, die die Kinder zur Welt bringen noch und wir sind die, die im Allgemeinen auch stillen, also wenn wir denn das wollen und wenn wir es können. Das heißt, wir sind die primär Verantwortlichen für ein Kind. Diese primäre Bezugsperson, sagen wir ja, um dieses Phänomen kommen wir, solange wir die Kinder auf die Welt bringen und das nicht die Männer tun, nicht drumherum. Wir sind die erste Verantwortung.
Also könnte man es zusammenfassen, dass jede Person, egal ob weiblich oder männlich, die später vielleicht ein schweres Gewaltverbrechen begeht, eine nicht schützende Mutter erlebt hat?
Ja, also es gibt keine Regel ohne Ausnahme und es gibt kein Nie und kein Immer. Letztendlich kann man das so sagen, eine spätere Delinquenz steht in Verbindung mit einer nicht schützenden und ihrerseits bewusst, unbewusst, destruktiv handelnden Mutter. Ja.
Frau Dr. Ziegert, jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Wollen wir Frauen denn eher in der Opferrolle sehen als in der Täterinnenrolle? Und woran liegt das denn?
Ja, Frauen haben noch in ihrem Rollenbild, in ihrer Rollenvorstellung viel eher die Vorstellung, ein Opfer zu sein als eine Täterin. Ich weiß nicht, warum wir uns davor drücken. Verantwortung zu übernehmen zum einen und auch Täteranteile zu übernehmen zum anderen. Das sind noch gesellschaftlich fixierte Rollenvorstellungen, genauso wie ein Mann zum Beispiel dauert, hat es bei Exploration immer lang gedauert, bis ein Mann mal sich dazu bekannte, dass wenn er immer im Bett der Mutter schlief bis zum 16., 15. Lebensjahr, wenn die ihn masturbiert hat, dass das sexueller Missbrauch ist. Das war teilweise schwierig, einem Mann die Vorstellung näher zu bringen, er ist sexuell missbraucht worden. Auch das sind keine Vorstellungen, die ein Mann mitteleuropäisch von seiner Rolle hat. Er ist da auch eher Täter als Opfer. Das sind Dinge, die es gilt, mittel- bis langfristig endlich mal zu korrigieren und zu sehen, dass Männer und Frauen sowohl Täter- als auch Opferanteile in sich haben. Und dass es gilt, mit beiden Aspekten gut umzugehen.
Frau Dr. Ziegert, ich danke Ihnen recht herzlich.
Gern geschehen.
Danke dir, Antonetta, dass du mit mir diesen Podcast gemacht hast. Wenn euch das Thema straffällige Frauen, kriminelle Frauen interessiert, wir haben auch noch einen guten Podcast-Tipp für euch zum Weiterhören.
Ich bin auch in meiner Zelle einmal umgefallen, weil ich bin einfach umgefallen. Als ich davon erfahren habe, was... Das Urteil habe ich sogar, ich habe das mitbekommen, aber als ich das dann auch schriftlich hatte, ich habe mir das durchgehört, einmal war mein Kreislauf, ich bin umgefallen. Also hätte ich nicht auf dem Stuhl gesessen, ich habe alles schwarz gesehen, bin umgefallen.
Hier geht's um Marina, die sitzt wegen versuchten Mordes für über 10 Jahre im Gefängnis. Ihr Ex-Partner hat den Anschlag damals nur knapp überlebt. Die beiden haben eine sehr lange und auf beiden Seiten auch ziemlich gewaltvolle Beziehung hinter sich. Und Deep Doku begleitet Marinas Gefängnisalltag und stellt auch die Frage, wie zeitgemäß eigentlich Haftstrafen noch sind und muss Marina wirklich über 10 Jahre im geschlossenen Frauenvollzug verbringen? Den Podcast, den findet ihr in der ARD Audiothek.